Alices Abenteuer im Wunderland. 5. Kapitel: Guter Rat von einer Raupe. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an.
»Wer bist du?«
fragte die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. »Ich weiß nicht recht diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein.«
»Was meinst du damit?« sagte die Raupe strenge. »Erkläre dich deutlicher.«
»Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe«, sagte Alice, »weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl?«
»Ich sehe nicht wohl«, sagte die Raupe.
»Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken«, erwiderte Alice sehr höflich, »denn ich kann es selbst nicht begreifen. Und wenn man an einem Tage so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt.«
»Nein, das wird man nicht«, sagte die Raupe.
»Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht«, sagte Alice. »Aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, das müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen, und dann in einen Schmetterling, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?«
»Durchaus nicht«, sagte die Raupe.
»Sie fühlen wahrscheinlich anders darin«, sagte Alice, »soviel ich weiß, dass es mir sehr komisch sein würde.«
»Dir«, sagte die Raupe verächtlich, »wer bist du denn?«
Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. »Ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind.«
»Weshalb?«
fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage. Und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege.
»Komm zurück«,
rief ihr die Raupe nach.
»Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen.«
Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück.
»Sei nicht empfindlich«,
sagte die Raupe. »Ist das alles?« fragte Alice, ihren Ärger so gut sie konnte verbergend.
»Nein«, sagte die Raupe.
Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe, und vielleicht würde sie ihr etwas sagen, das der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden, aber zuletzt nahm sie die Huka wieder aus dem Munde und sprach,
»Du glaubst also, du bist verwandelt?«
»Ich fürchte es fast, Raupe«, sagte Alice. »Ich kann Sachen nicht behalten wie sonst, und ich werde alle 10 Minuten größer oder kleiner.«
»Kannst welche Sachen nicht behalten?«
fragte die Raupe. »Ach, ich habe versucht zu sagen, bei einem Wirte etc., aber es kam ganz anders«, antwortete Alice in niedergeschlagenem Tone.
»Sage her, ihr seid alt, Vater Martin«,
sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. »Ihr seid alt, Vater Martin«, so sprach Junker Tropf, »euer Haar ist schon lange ganz weiß, doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf, macht euch denn das nicht so heiß? Als ich jung war«, der Vater zur Antwort gab, »da glaubt ich, fürs Hirn sei's nicht gut, doch seit ich entdeckt, dass ich gar keines hab, so tu ich's mit fröhlichem Mut.« »Ihr seid alt«, sprach der Sohn, »wie vorhin schon gesagt und geworden, ein gar dicker Mann. Drum sprecht, wie ihr rücklings den Purzelbaum schlagt. Potztausend, wie fangt ihr's nur an? Als ich jung war«, der Alte mit Kopfschütteln sagt, »da rieb ich die Glieder mir ein, mit der Salbe hier, die sie geschmeidig macht. Für 2 Groschen Kurant ist sie dein.« »Ihr seid alt«, sprach der Bub, »und könnt nicht recht kauen. Und solltet euch nehmen in Acht, doch aßt ihr die Gans mit Schnabel und Klauen. Wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und hab viel disputiert, besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken einexerziert, dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau.« »Ihr seid alt«, sagte der Sohn, »und habt nicht viel Witz, und doch seid ihr so geschickt. Balanciert einen Aal auf der Nasenspitz, wie euch das nur geglückt?
Drei Antworten hast du und damit genug. Nun lass mich kein Wort mehr hören. Du guck in die Welt, tust so überklug. Ich werde dich Moses lehren.
Das ist nicht richtig,
sagte die Raupe. Nicht ganz richtig, glaube ich, sagte Alice schüchtern. Manche Wörter sind anders gekommen.
Es ist von Anfang bis zu Ende falsch,
sagte die Raupe mit Entschiedenheit, worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder.
Wie groß möchtest du gern sein?
Fragte sie. Oh, es kommt nicht so genau darauf an, erwiderte Alice schnell. Nur das viele Wechseln ist nicht angenehm, nicht wahr?
Nein, es ist nicht wahr,
sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden, und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden.
»Bist du jetzt zufrieden?«
sagte die Raupe. »Etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf«, sagte Alice. »3,5 Zoll ist gar zu winzig.«
»Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich«, sagte die Raupe zornig
und richtete sich dabei in die Höhe. Sie war gerade 3 Zoll hoch. »Aber ich bin nicht daran gewöhnt«, verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie, ich wünschte, alle diese Geschöpfe nehmen nicht alles gleich übel.
»Du wirst es mit der Zeit gewohnt werden«,
sagte die Raupe, steckte ihre Hooker in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig wäre, zu reden. Nach 2 oder 3 Minuten nahm die Raupe die Hooker aus dem Munde, gähnte 1 bis 2 Mal und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilze herunter, kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen,
»Die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner.«
»Eine Seite wovon? Die andere Seite wovon?« dachte Alice bei sich.
»Von dem Pilz«,
sagte die Raupe, gerade als wenn sie laut gefragt hätte. Und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pilze stehen, um ausfindig zu machen, welches seine beiden Seiten seien, und da er vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten. Zuletzt aber reichte sie mit beiden Armen, soweit sie herum konnte, und brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab. »Nun aber, welches ist das Rechte?« sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab, um die Wirkung auszuprobieren. Den nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn. Es hatte an ihren Fuß angestoßen. Über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber da war keine Zeit zu verlieren, die sie sehr schnell kleiner wurde. Sie machte sich also gleich daran, etwas von dem anderen Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Fuß gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. »Ah, endlich ist mein Kopf frei«, rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag. »Was mag all das grüne Zeug sein?« sagte Alice. »Und wo sind meine Schultern nur hingekommen? Und ach, meine armen Hände, wie geht es zu, dass ich euch nicht sehen kann?« Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopfe zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken, und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in allen Richtungen biegen und wenden konnte, wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in ein malerisches Zickzack gewunden und wollte eben in das Blütenmeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch eben herumgewandert war, als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschreckte. Eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln. »Schlange!« kreischte die Taube. »Ich bin keine Schlange«, sagte Alice mit Entrüstung. »Lass mich in Ruhe! Schlange, sage ich, wiederholte die Taube, aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort. Alles habe ich versucht und nichts ist ihnen genehm. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, sagte Alice. Baumwurzeln habe ich versucht, Flussufer habe ich versucht, Hecken habe ich versucht, sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten. Aber diese Schlangen, nichts ist ihnen recht. Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre. Als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten, sagte die Taube. Da muss ich doch Tag und Nacht auf die Schlangen aufpassen. Kein Auge habe ich die letzten 3 Wochen zugetan. Es tut mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabt hast, sagte Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte. Und gerade da ich mir den höchsten Baum im Walde ausgesucht habe, fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort. Und gerade da ich dachte, ich wäre sie endlich los, müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunterwinden. Pfui, Schlange! Aber ich bin keine Schlange, sage ich dir, rief Alice. Ich bin ein... Nun, was bist du denn? Fragte die Taube. Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich bin ein kleines Mädchen, sagte Alice etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. Eine schöne Ausrede, wahrhaftig, sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung. Ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, nein, du bist eine Schlange, das kannst du nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast. Ich habe Eier gegessen, freilich, sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war. Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich nicht, sagte die Taube. Wenn sie es aber tun, nun, dann sind sie eine Art Schlangen, soviel ich weiß. Das war etwas so Neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz stillschwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort. Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut. Und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist? Aber mich kümmert es sehr, sagte Alice schnell. Übrigens suche ich zufällig nicht Eier, und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gern roh. Dann mach, dass du fortkommst, sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume, so gut sie konnte, denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige, und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch die Stückchen Pilz in den Händen hatte, und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen, und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe hinzubekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Höhe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam. Aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst, wie gewöhnlich. »Schön, nun ist mein Plan halb ausgeführt. Wie verwirrt man von dem vielen Wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich den nächsten Augenblick sein werde, doch jetzt habe ich meine richtige Größe. Nun kommt es darauf an, in den schönsten Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen.« Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte ungefähr 4 Fuß hoch. »Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß, wie ich jetzt bin, hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin.« Also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf 9 Zoll heruntergebracht hatte. 6. Kapitel Ferkel und Pfeffer. Noch 1 bis 2 Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an, ohne recht zu wissen, was sie nun tun solle, als plötzlich ein Lakai in Livree vom Walde hergelaufen kam. Ja, sie hielt ihn für einen Lakaien, weil er Livree trug. Sonst, nach seinem Gesichte zu urteilen, würde sie ihn für einen Fisch angesehen haben. Und dieser schlug mit den Knöcheln laut an die Tür. Sie wurde von einem anderen Lakaien in Livree geöffnet, der ein rundes Gesicht und große Augen wie ein Frosch hatte. Und beide Lakaien hatten, wie Alice bemerkte, gepuderte Lockenperücken über den ganzen Kopf. Sie war sehr neugierig, was nun geschehen würde,
und schlich sich etwas näher, um zuzuhören. Der Fischlakai fing damit an, einen ungeheuren Brief, beinahe so groß wie er selbst, unter dem Arme hervorzuziehen. Diesen überreichte er dem anderen in feierlichem Tone sprechend.
»Für die Herzogin, eine Einladung von der Königin, Krocket zu spielen.«
Der Froschlakai erwiderte in demselben feierlichen Tone, indem er nur die Aufeinanderfolge der Wörter etwas veränderte.
»Von der Königin, eine Einladung für die Herzogin, Krocket zu spielen.«
Dann verbeugten sich beide tief und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lachte Alice so laut, dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste aus Furcht, sie möchten sie hören, und als sie wieder herausguckte, war der Fischlakai fort, und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und sah dumm in den Himmel hinauf. Alice ging furchtbar langsam auf die Tür zu und klopfte.
»Es ist durchaus unnütz zu klopfen«, sagte der Lakai, »und das wegen zweier Gründe. Erstens, weil ich an derselben Seite von der Tür bin wie du, zweitens, weil sie drinnen einen solchen Lärm machen, dass man sich unmöglich hören kann.«
Und wirklich, war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen, ein fortwährendes Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen, als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre.
»Bitte«, sagte Alice, »wie soll ich denn hineinkommen?«
»Es wäre etwas Sinn und Verstand, darin anzuklopfen«, fuhr der Lakai fort, ohne auf sie zu hören. »Wenn wir die Tür zwischen uns hätten, zum Beispiel wenn du drinnen wärst, könntest du klopfen und ich könnte dich herauslassen, nicht wahr?«
Er sah die ganze Zeit über, während er sprach, in den Himmel hinauf, was Alice entschieden sehr unhöflich fand. »Aber vielleicht kann er nicht dafür«, sagte sie bei sich. »Seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn. Aber jedenfalls könnte er mir antworten. Wie soll ich denn hineinkommen?« wiederholte sie laut.
»Ich werde hier sitzen«, sagte der Lakai. »Bis morgen.«
In diesem Augenblicke ging die Tür auf und ein großer Teller kam herausgeflogen, gerade auf den Kopf des Lakaien los. Er strich aber über seine Nase hin und brach an einem der dahinterstehenden Bäume in Stücke.
»Oder übermorgen vielleicht«,
sprach der Lakai in demselben Tone fort, als ob nichts vorgefallen wäre.
»Wie soll ich denn hineinkommen?«
fragte Alice wieder, lauter als vorher.
»Sollst du überhaupt hineinkommen?« sagte der Lakai. »Das ist die erste Frage, nicht wahr?«
Das war es allerdings, nur ließ sich Alice das nicht gern sagen.
»Es ist wirklich schrecklich«, murmelte sie vor sich hin. »Wie naseweiß alle diese Geschöpfe sind. Es könnte einen ganz verdreht machen.«
Der Lakai schien dies für eine gute Gelegenheit anzusehen, seine Bemerkung zu wiederholen, und zwar mit Variationen.
»Ich werde hier sitzen«, sagte er, »ab und an, Tage und Tage lang.«
»Was soll ich aber tun?« fragte Alice.
»Was dir gefällig ist«, sagte der Lakai und fing an zu pfeifen.
»Es hilft zu nichts, mit ihm zu reden«, sagte Alice außer sich. »Er ist vollkommen blödsinnig.«
Sie klinkte die Tür auf und ging hinein. Die Tür führte geradewegs in eine große Küche, welche von einem Ende bis zum anderen voller Rauch war. In der Mitte saß auf einem dreibeinigen Schemel die Herzogin mit einem Wickelkinde auf dem Schoße. Die Köchin stand über das Feuer gebückt und rührte in einer großen Kasserole, die voll Suppe zu sein schien.
»In der Suppe ist gewiss zu viel Pfeffer«, sprach Alice für sich, so gut sie von niesen konnte.
Es war wenigstens zu viel in der Luft. Sogar die Herzogin nieste hin und wieder, was das Wickelkind anbelangt, so nieste und schrie es abwechselnd, ohne die geringste Unterbrechung. Die beiden einzigen Wesen in der Küche, die nicht niesten, waren die Köchin und eine große Katze, die vor dem Herde saß und grinste, so daß die Mundwinkel bis an die Ohren reichten.
»Wollen Sie mir gütigst sagen?« fragte Alice etwas furchtsam, denn sie wußte nicht recht, ob es sich für sie schicke, zuerst zu sprechen. »Warum Ihre Katze so grinst?«
»Es ist eine Grinsekatze«, sagte die Herzogin. »Darum, Ferkel!«
Das letzte Wort sagte sie mit solcher Heftigkeit, dass Alice auffuhr, aber den nächsten Augenblick sah sie, dass es dem Wickelkinde galt, nicht ihr. Sie fasste also Mut und redete weiter.
»Ich wusste nicht, dass Katzen manchmal grinsen. Ja, ich wusste nicht, dass Katzen überhaupt grinsen können.
Sie können es alle, sagte die Herzogin, und die meisten tun es.
Ich kenne keine, die es tut, sagte Alice sehr höflich, da sie ganz froh war, eine Unterhaltung angeknüpft zu haben.
Du kennst noch nicht viel, sagte die Herzogin, und das ist die Wahrheit.
Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht, und sie dachte daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einführen könnte. Während sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Köchin die Kasserole mit Suppe vom Feuer und fing sogleich an, alles, was sie erreichen konnte, nach der Herzogin und dem Kinde zu werfen. Die Feuerzange kam zuerst, dann folgte ein Hagel von Pfannen, Tellern und Schüsseln. Die Herzogin beachtete sie gar nicht, auch wenn sie sie trafen, und das Kind heulte schon so laut, dass es unmöglich war zu wissen, ob die Stöße ihm wehtaten oder nicht.
»Oh, bitte, nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun«, rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin und her sprang. »Oh, seine liebe kleine Nase«,
als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeifuhr und sie beinahe abstieß.
»Wenn jeder nur vor seiner Türe fegen würde«, brummte die Herzogin mit heiserer Stimme, »würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt.«
»Was kein Vorteil wäre«, sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freute, ihre Kenntnisse zu zeigen. »Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde. Die Erde braucht doch jetzt 24 Stunden, sich um ihre Achse zu drehen.«
»Was, du redest von Axt?« sagte die Herzogin. »Hau ihr den Kopf ab!«
Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde. Aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören. Daher fuhr sie fort.
24 Stunden, glaube ich, oder sind es 12, ich?
Ach, lass mich in Frieden, sagte die Herzogin. Ich habe Zahlen nie ausstehen können.
Und damit fing sie an, ihr Kind zu warten und eine Art Wiegenlied dazu zu singen, wovon jede Reihe mit einem derben Puffe für das Kind endigte.
»Schild deinen kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest. Er macht es gar so bunt und kraus, nur weil es uns verdrießt.«
Chor, in welchen die Köchin und das Wickelkind einfielen.
»Wau, wau, wau!«
Während die Herzogin den zweiten Vers des Liedes sang, schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder, und das arme kleine Ding schrie so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte.
»Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefährlich ist. Wau, wau, wau!« »Hier, du kannst ihn ein Weilchen warten, wenn du willst«, sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf.
»Ich muss mich zurechtmachen, um mit der Königin Cricket zu spielen.«
Damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, aber sie verfehlte sie noch eben. Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen, da es ein kleines, unförmiges Wesen war, das seine Arme und Beinchen nach allen Seiten ausstreckte. »Gerade wie ein Seestern«, dachte Alice. Das arme kleine Ding stöhnte wie eine Lokomotive, als sie es fing, und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus, so daß sie es die ersten paar Minuten nur eben halten konnte. Sobald sie aber die rechte Art entdeckt hatte, wie man es tragen mußte, die darin bestand, es zu einer Art Knoten zu drehen und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen, damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte, brachte sie es ins Freie.
»Wenn ich dies Kind nicht mit mir nehme«, dachte Alice, »so werden sie es in wenigen Tagen umgebracht haben. Wäre es nicht Mord, es dazulassen?«
Sie sprach die letzten Worte laut, und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort. Es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen.
»Grunze nicht«, sagte Alice. »Es passt sich gar nicht für dich, dich so auszudrücken.«
Der Junge grunzte wieder, so daß Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, was ihm eigentlich fehle. Er hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase, eher eine Schnauze als eine wirkliche Nase. Auch seine Augen wurden entsetzlich klein für einen kleinen Jungen. Alles zusammengenommen gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht.
»Aber vielleicht hat es nur geweint«, dachte sie und sah ihm wieder in die Augen, ob Tränen da seien.
Nein, es waren keine Tränen da.
»Wenn du ein kleines Ferkel wärst, höre mal«, sagte Alice sehr ernst, »so will ich nichts mehr mit dir zu schaffen haben, das merke dir.«
Das arme kleine Ding schluchzte oder grunzte, es war unmöglich, es zu unterscheiden.
und dann gingen sie eine Weile stillschweigend weiter. Alice fing eben an, sich zu überlegen. »Nun, was soll ich mit diesem Geschöpf anfangen, wenn ich es mit nach Hause bringe?« Als es wieder grunzte, so laut, dass Alice erschrocken nach ihm hinsah. Diesmal konnte sie sich nicht mehr irren. Es war nichts mehr oder weniger als ein Ferkel, und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie wäre, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, als sie es ruhig in den Wald traben sah. Das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden, aber als Ferkel macht es sich recht nett, finde ich. Und so dachte sie alle Kinder durch, die sie kannte, die gute kleine Ferkel abgeben würden, und sagte gerade für sich, wenn man nur die rechten Mittel wüsste, sie zu verwandeln, als sie einen Schreck bekam. Die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß vor ihr auf einem Baumzweige. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. »Sie sieht gutmütig aus«, dachte diese, »aber doch hatte sie sehr lange Krallen und eine Menge Zähne.« Alice fühlte wohl, dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse. »Grinse, mies«, fing sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde, jedoch grinste sie noch etwas breiter. »Schön, so weit gefällt es ihr«, dachte Alice und sprach. »Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss?« »Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst«, sagte die Katze. »Es kommt mir nicht darauf an, wohin«, sagte Alice. »Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst«, sagte die Katze. »Wenn ich nur irgendwo hinkomme«, fügte Alice als Erklärung hinzu. »Oh, das wirst du ganz gewiss«, sagte die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte daher eine andere Frage. »Was für Art Leute wohnen hier in der Nähe?« »In der Richtung«, sagte die Katze, die rechte Pfote schwenkend, »wohnt ein Hutmacher, und in jener Richtung«, die andere Pfote schwenkend, »wohnt ein Faselhase. Besuche welchen du willst. Sie sind beide toll.« »Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen«, bemerkte Alice. »Oh, das kannst du nicht ändern«, sagte die Katze. »Wir sind alle toll hier. Ich bin toll. Du bist toll.« »Woher weißt du, dass ich toll bin?«, fragte Alice. »Du musst es sein«, sagte die Katze. »Sonst wärest du nicht hergekommen.« Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei. Sie fragte jedoch weiter. »Und woher weißt du, dass du toll bist?« »Zuallererst«, sagte die Katze. »Ein Hund ist nicht toll. Das gibst du zu?« »Zugestanden«, sagte Alice. »Nun gut«, fuhr die Katze fort. »Nicht wahr, ein Hund knurrt, wenn er böse ist, und wedelt mit dem Schwanze, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue, und wedle mit dem Schwanze, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll.« »Ich nenne Spinnen, nicht Knurren«, sagte Alice. »Nenne es, wie du willst«, sagte die Katze. »Spielst du heut Croquet mit der Königin?« »Ich möchte es sehr gern«, sagte Alice. »Aber ich bin noch nicht eingeladen worden.« »Du wirst mich dort sehen«, sagte die Katze, und verschwand. Alice wunderte sich nicht sehr darüber. Sie war so daran gewöhnt, dass sonderbare Dinge geschahen. Während sie noch nach der Stelle hinsah, wo die Katze gesessen hatte, erschien sie plötzlich wieder. »Übrigens, was ist aus dem Jungen geworden?«, sagte die Katze. »Ich hätte beinahe vergessen zu fragen.« »Er ist ein Ferkel geworden«, antwortete Alice sehr ruhig, gerade wie wenn die Katze auf gewöhnliche Weise zurückgekommen wäre. »Das dachte ich wohl«, sagte die Katze und verschwand wieder. Alice wartete noch etwas, halb und halb erwartend, sie wieder erscheinen zu sehen, aber sie kam nicht, und ein paar Minuten nachher ging sie in der Richtung fort, wo der Faselhase wohnen sollte. »Hutmacher habe ich schon gesehen«, sprach sie zu sich. »Der Faselhase wird viel interessanter sein.« Wie sie so sprach, blickte sie auf, und da saß die Katze wieder auf einem Baumzweige. »Sagtest du Ferkel oder Fächer?«, fragte sie. »Ich sagte Ferkel«, antwortete Alice, »und es wäre mir sehr lieb, wenn du nicht immer so schnell erscheinen und verschwinden wolltest. Du machst einen ganz schwindelig.« »Schon gut«, sagte die Katze,
und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte, das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das Übrige verschwunden war. »Oh, ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen«, dachte Alice, »aber ein Grinsen ohne Katze? So etwas Merkwürdiges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.« Sie brauchte nicht weit zu gehen. So erblickte sie das Haus des Faselhasen. Sie dachte, es müsse das rechte Haus sein, weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz gedeckt. Es war ein so großes Haus, dass, ehe sie sich näher heranwagte, sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand abknabberte und sich bis auf 2 Fuß hochbrachte. Trotzdem näherte sie sich etwas furchtsam, für sich sprechend. »Wenn er nur nicht ganz rasend ist, wäre ich doch lieber zu dem Hutmacher gegangen.«